Innerstädtische Bahntrassen, vernetzte Lebensräume für Pflanzen, Mensch und Tier. Diesen Projekttitel habe ich die letzten Wochen schon öfter gesagt, denn ich habe schon zwei Gespräche zu diesem Forschungsprojekt geführt. Ich habe bisher mit einem Vertreter vom Umweltamt über die Grundidee gesprochen, dass es um Gebiete an Bahntrassen geht, die aus mehrerer Hinsicht interessant sein können. Es geht um Lebensräume von Tieren und Pflanzen, aber es ist eben auch interessant für die Menschen, die sich dort aufhalten. Auch zwei Vertreterinnen von der Stadt- und Freiraumplanung waren hier. Und jetzt habe ich noch zwei Menschen von der Landschaftsplanung im Studio, Cindy Völler und Jessica Machalet. Hallo.
Hallo.
Landschaftsplanung. Ich dachte ja, ich weiß ungefähr, was da passiert, aber ich bin mir gar nicht sicher. Also vielleicht mal kurz zum Anfang. Was ist das für ein Forschungsbereich?
Also Landschaftsplanung beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Natur, Freiräumen und auf der anderen Seite auch mit menschlicher Nutzung. Also Ziel ist es dabei eigentlich, die Landschaften so zu gestalten, dass sowohl ökologische als auch soziale und auch wirtschaftliche Anforderungen an den Raum langfristig zusammen funktionieren können. Das heißt, es soll keine Verdrängung stattfinden, sondern eher ein Miteinander. Und einfach ausgedrückt ist es, also ist die Landschaftsplanung eine Planung, eine Entwicklung und auch ein Schutz von Landschaft und bildet für uns eigentlich die Basis von einer nachhaltigen Entwicklung.
Was meint denn Landschaft? Also ist es, wie ich jetzt denke, Bergen, Seen, Wälder oder geht es da um, also jetzt zum Beispiel in Abgrenzung zu den Stadt- und Freiraumplanern, die gucken sich ja auch Gebiete unter dem freien Himmel an.
Ja, genau. Also Landschaft sind eben nicht nur Berge, Seen und Täler, sondern finden wir auch in der Stadt. Die kleinsten Räume, die kleinsten Freiflächen gehören da auch mit dazu.
Und von daher auch diese Gebiete, die jetzt hier in dem Projekt untersucht werden. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht da besonders interessant dran an diesen Gebieten an und um so Bahntrassen?
Also die Bahntrassen sind für uns besonders wichtig, weil es sind eben nicht nur Verkehrswege oder Verkehrsräume, sondern für uns vor allen Dingen Lebensräume. Sehr artenreiche Lebensräume für verschiedenste Pflanzen und Tiere und durch ihre lineare Struktur verbinden sie auch die verschiedenen Lebensbereiche, verschiedenen Korridore und es bildet sich durch die Stadt sozusagen ein Netz von Lebensräumen.
Wenn ich da jetzt langlaufe, also ich bin ja mit dem Projekt in Zusammenhang gekommen, weil ich selber spazieren war am Hackersteg und befragt wurde, was auch so ein Teil des großen Projekts ist, dann finde ich schon jetzt, dass dort ein interessantes Gebiet oder ich gucke mir das an, wie ich das halt sehe. Wenn Sie da jetzt langlaufen, sehen Sie da andere Sachen oder worauf gucken Sie da mit dem quasi landschaftsplanerischen Background?
Wir gucken auf alle Fälle, ähnlich wie die Stadtplanerinnen das auch machen, auf die menschliche Nutzung. Aber wir gucken eben auch, welche Pflanzengesellschaften finden wir vor, ne? Also welche Pflanzen sind vor Ort. Also gerade jetzt im aktuellen Projekt gucken wir auf solche Flächen, auf diesen Flächen, wie kann man die menschliche Nutzung und den Artenschutz eigentlich zusammenbringen.
Okay.
Und das sind solche Flächen eben sogenannte Trittsteine oder sogar Lebensraum, Habitate. Ich will das mit den Bahntrassen jetzt nochmal aufgreifen. Oder auch Habitate, wo eben gerade die Arten der Trockenlebensräume sich wohlfühlen, wo sie sich vermehren können, wo sie Nahrungsmittel finden. Der große Unterschied zu den Trockenlebensräumen in der Stadt ist einfach, dass die Stadt eine Barriere bildet. Die ist wie eine Barriere für viele Trockenlebensräume. Hier in Erfurt haben wir im Süden zum Beispiel den Militärplatz als großen Trockenlebensraum. Im Norden haben wir einen bundesweiten Korridor, wo die Schwellenburg zum Beispiel dazugehört. Und die haben keine Verbindung. Aber für den Artenaustausch wären Verbindungen durch die Stadt wichtig. Und da kommen wir eben mit den Bahntrassen dann ran. Und diese schmalen Linien reichen aber nicht aus, deswegen brauchen wir noch Flächen mit einer ähnlichen Struktur. Also in Erfurt haben wir als Feuchtlebensraum die Gera, die geht durch, ne? Und haben da auch entsprechend die Auenbereiche. Und das haben wir bei Trockenlebensräumen eben nicht. Also Bahntrassen sind die Linien wie die Gera und diese Flächen, die wir noch suchen, sind quasi größere Bereiche. Wie schon gesagt, als Lebensräume für die Vermehrung oder auch Ernährung.
Ich hatte das schon kurz mit dem Vertreter vom Umweltamt im ersten Gespräch betroffen. Also er hat schon ein bisschen was zu diesen Trockenlebensräumen erzählt. Vielleicht nochmal, warum ist das denn wichtig, dass wir die haben? Also man könnte ja auch sagen, ja, dann ist halt im Süden und Norden und wenn die sich nicht treffen, was ist daran schlimm?
Na, der genetische Austausch. Also wir brauchen ja, um Inzest vorzubeugen und auch große Populationen zu haben, die lebensfähig sind, brauchen wir den genetischen Austausch. Und dafür sind diese Wege einfach so unglaublich wichtig. Und auch diese kleineren Lebensräume in der Stadt, dass die Arten wandern können.
Und dass es grundsätzlich solche Lebensräume gibt, ist für die Diversität oder wahrscheinlich ist dann im größeren Zusammenspiel wichtig, oder?
Naja, ist ja für die Artenvielfalt wichtig. Das sind Lebensräume mit einer unglaublich hohen Artenvielfalt. Die sind sehr wertvoll an sich auch und von daher natürlich auch erhaltenswert. Ne? Also müssen die auch erhalten bleiben. Mhm. Es gibt das ökologische Netz. Und da gibt es ein wunderschönes Spiel, das habe ich auch ab und zu mal mit Schulklassen gespielt, das einfach zeigt, dass ein ökologisches Netz, je mehr Arten da sind, desto stabiler ist es. Mhm. Jede Art sorgt für Stabilität, jede Art hat eine Aufgabe, um dieses große Netz zu erhalten. Nämlich eine Art raus, bricht das Netz zusammen.
Mhm. Okay, Sie haben gesagt, es geht um diese Lebensräume von Pflanzen und Tieren und auch im Zusammenspiel mit menschlicher Nutzung. Wo kann es denn da schwierig werden?
Wenn die Flächen versiegelt werden letztendlich. Gerade in den Städten haben wir ja so einen hohen Druck. Ne? Wir brauchen Wohnungen, die Gewerbe- und Industriegebiete werden ausgeweitet, die Straßen werden ausgeweitet. Haben wir in den ländlichen Regionen auch, aber in der Stadt wird der Druck ja immer massiver. Ne? Die Städte wachsen und Flächen werden zunehmend versiegelt. Und da kann natürlich keine Art leben, ne? Oder wenige.
Und wenn es jetzt konkret um die Forschungsflächen geht, jetzt hier in diesem Projekt, wo liegt dann da der Fokus?
Also wir haben Flächen, die schon seit Längerem eine ganz sanfte, im weitesten Sinne sanfte menschliche Nutzung erfahren. Also wir haben zum Beispiel eine Fläche, die seit Jahren als Lagerplatz für Baumaterialien dient. Da fahren ab und zu mal große Fahrzeuge drauf, reißen den Boden ein bisschen auf. Da freuen sich die Wildbienen, weil die sich da gerne ansiedeln. Und das andere ist, diese Baumaterialien haben natürlich auch, kriegt man ja nicht ganz weg. Dadurch kriegen wir eine lockere Struktur auch in diese, auf diesen Flächen, genau, die dann diesen Trockenlebensräumen wieder entsprechen. Und das sind Nutzungen da. Das sind Flächen, auf denen finden wir die meisten Arten eigentlich auch. Da auch eine große Anzahl auf der Fläche, die ich jetzt im Kopf habe, ist mit die höchste Anzahl an rote Listenarten, also speziell geschützten Arten, gefunden worden. Ansonsten haben wir Flächen für die Wiederherstellung zu Trockenlebensräumen, wo die Struktur gegeben ist, einfach, also wo der, die aber schon von Sukzession jetzt über die letzten Jahre, also wo langsam Wald entsteht, Sukzession ist auch wieder so ein Fachbegriff, wo allmählich Sträucher und Bäume aufkommen, die durch Beweidung jetzt zurückgedrängt werden sollen, um da wieder so halboffene Trockenlebensräume herzustellen. Und da haben wir dann eben die Esel oder Ziegen oder Schafe drauf, je nachdem.
Ja. Ein Wort, über was ich öfter gestolpert bin bei der Vorbereitung, war die Biotoptypenkartierung.
Ich stolpere jetzt schon. Biotoptypenkartierung. Wir waren heute früh erst wieder draußen und haben kartiert. Ja. Biotoptypenkartierung gibt es seit den 70er Jahren. Und da geht es darum, bestimmte Biotoptypen, Lebensräume, also ist einfach nur der Fachbegriff für Lebensraum, aufzunehmen, um die naturschutzfachlich dann oder im Sinne des Naturschutzes zu schützen, zu erhalten. Das war die Intention damals. Es hat sich jetzt in den 90er Jahren, gibt's dazu, wurden da Kartierschlüssel entwickelt und es werden eben die Lebensräume in Deutschland aufgenommen. Das sind Flüsse, also naturnahe Flüsse, naturnahe Bäche, Bergwiesen oder eben auch Trockenlebensräume, wie wir sie untersuchen. Die gehören auch zu den, teilweise zu den geschützten Biotopen. Mhm. Diese werden aufgenommen und dann schaut man im Naturschutz, ob es da jetzt wirklich ein Schutzgebiet draus gemacht werden sollte oder welche anderen Maßnahmen ergriffen werden können, um die Lebensräume zu erhalten. Und das ist Biotoptypenkartierung, ist was ganz Einfaches. Einfach schauen, welche Lebensräume haben wir. Mittlerweile gibt es eine Bewertung dazu für die Eingriffsausgleichsregelung. Das ist, wenn ich eine Fläche versiegele, muss ich einen Ausgleich schaffen. Und da geht es darum, einen Biotoptypen, also einen Lebensraumtypen zu erhalten. Da müssen die Firmen, in der Regel sind es Firmen, die große Flächen versiegeln, die müssen dann einen entsprechenden Biotoptyp erhalten.
Das heißt, wenn Sie sagen, Sie waren heute Vormittag schon unterwegs, was machen Sie dann auch mit Klemmbrett? Und dann werden Pflanzen aufgeschrieben oder ich weiß nicht, was wird da kartiert? Kartiert ist ja einfach eine Aufnahme von vielen Daten, oder? Oder was?
Ja. Wir machen es nicht mehr klassisch mit dem Klemmbrett.
Nee, also wir sind mittlerweile auch digital unterwegs. Wir gehen tatsächlich mit Handy und Tablet raus. Auf dem Tablet haben wir dann das Luftbild. Darauf zeichnen wir die Lebensräume ein. Erstmal, also wir gucken nach dem Luftbild, was haben wir für Lebensräume dastehen auf der Fläche und gucken wir nochmal, ob die Grenze, die wir vorher gezogen haben, wirklich stimmt und müssen nachjustieren vor Ort und nehmen natürlich auch Pflanzenarten auf. Mhm. Weil gerade Pflanzenarten die Biotoptypen auch bestimmen. Also es gibt bestimmte Pflanzengesellschaften, die nur in bestimmten Lebensräumen zu finden sind. Also Pflanzen, die da zusammenspielen oder generell ja auch einzelne Pflanzen, die auf diesen Flächen dann zu finden sind.
Und was Sie auch untersuchen, ist die Geschichte der Flächen, also wie sich Flächen entwickeln über die Zeit. Warum interessiert uns das heute, also bei den Flächen zum Beispiel?
Ganz einfach, die Bitte ist von den BiologInnen an uns herangetragen worden, dass wir, wenn wir landschaftsplanerisch untersuchen, doch auch gleich die historische Genese machen. Die Frage ist, wir sind hier im städtischen Raum, wir finden Arten, die auf diesen Flächen, die total untypisch sind, also wo auch im Erfurter Becken eigentlich gar nicht die Gegebenheiten sind, naturgegeben. Was ist eigentlich passiert in den letzten, wir gucken die letzten 130 Jahre an, was ist eigentlich passiert, damit diese Flächen die Struktur erhalten haben, dass sich die Arten dort ansiedeln, die wir eigentlich gar nicht erwarten würden. Deswegen gucken wir uns die Entwicklung der Flächen an.
Um quasi zum einen zu verstehen, wie ist das so gekommen, wie es jetzt ist und vielleicht auch, weiß ich nicht, Rückschlüsse auf Zukunft zu ziehen.
Genau. Mhm. Also wie ist es dazu gekommen und das führt ja immer dazu, was könnten wir zukünftig machen? Welche Flächen sind denn noch interessant, dann auch hinsichtlich der Übertragbarkeit für andere Städte sagen zu können, passt mal auf, die und die Flächen sind so und so entstanden, was habt ihr denn für Flächen mit ähnlichen historischen Hintergründen oder ähnlichen Strukturen dann auch.
Ja. Und so ein dritter großer Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist schon auch die Einbeziehung von Menschen, die sich irgendwie mit beteiligen können. Citizen Science. Als Stichwort.
Genau, Citizen Science. In aller Munde, die Naturschutzverbände, besonders der NABU, macht das sehr intensiv und sehr gut, schon seit vielen Jahren. Und es ist ja ein Projekt auch für Menschen. Also aus unserer Sicht ist es unglaublich wichtig, auch die Citizens, also die Bürger und Bürgerinnen der Stadt einzubeziehen. Es ist auch die Frage, wie kann ich denn Flächen finden, auch mit Einbeziehung der Bürger und Bürgerinnen. Und da sind wir auf das Citizen Science gekommen und hoffen so, dass Erfurter Bürger und Bürgerinnen einmal für den Artenschutz auch sensibilisiert werden in der Stadt, aber auch, also es ist am Ende auch eine Bildungsmaßnahme und die Hoffnung dahinter, nochmal Lebensräume zu finden in der Stadt, die wir gar nicht auf dem Schirm haben.
Ah, jetzt quasi noch außerhalb von denen, die jetzt schon in dem Projekt drin sind.
Genau.
Okay, und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich will mitmachen, wie geht das?
Ganz einfach, auf unserer Webseite ist die Beschreibung dazu. Das Citizen Science nennt sich Erfurt sucht Schwalbenschwanz, Neuntöter und Co. Und da ist beschrieben, also da haben wir im Prinzip drei Listen, 11 Vogelarten, die wir gerne gemeldet haben möchten als typische Vertreter dieser Lebensräume. Wir haben 16 Pflanzenarten, die gemeldet werden können. Und wir haben dann auch nochmal Insekten. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie viel das waren, aber auch 2 Reptilien und 3 Spinnenarten, sodass man nach Geschmack, nach persönlichem Geschmack einfach mal gucken kann. Und wir haben mit den BiologInnen auch extra Arten ausgewählt, die leicht erkennbar sind, sodass man nicht gleich verzweifelt. Also das sind Arten, die sichtbar und hörbar sind und auch fast gar nicht verwechselbar, wie zum Beispiel der Neuntöter als Vogel, als eine ziemlich einmalige Art.
Wie sieht der aus?
Der Neuntöter, der ist ein bisschen größer als eine Amsel, würde ich mal sagen. So bräunlich-graues Gefieder und das Männchen hat einen ganz typisch schwarzen Streifen im Gesicht.
Ah.
daran ist er sehr gut zu erkennen. Also das Männchen, das Weibchen ist dann wie bei vielen Vogelarten eher etwas unscheinbarer.
Genau. Okay, aber es gibt ja mittlerweile auch viele Bestimmungsratgeber oder sogar Apps, die uns dabei helfen können, Pflanzen und Tiere irgendwie zu bestimmen. Da genau, findet man auf jeden Fall.
Ja, wir arbeiten ja mit denen zusammen. Also Aha. Wir arbeiten mit Ornitho zusammen. Das läuft super, weil über ornitho.de, das ist die Vogel für die Vogel. Also da werden die Vogelarten gemeldet. Das ist jetzt keine Bestimmungs-App, aber wenn man die Vogelarten da meldet, kommen die auch bei uns an. Die schicken uns, sobald wir abfragen, fürs gesamte Stadtgebiet Erfurt alle Vogelmeldungen von den 11 Arten für Erfurt zu. Da hatten wir im ersten Halbjahr 2025 fast 3000 Individuen zugeschickt gekriegt.
Ach okay, das heißt, ich schreibe keine E-Mail an Sie, hallo, ich habe eine von diesen Vögeln gesehen, sondern ich benutze am besten diese App.
Also über Ornitho melden oder dann die Pflanzen über Flora Incognita, die ja etabliert ist. Da kann man auch auf das Projekt gehen. Also da haben wir extra Projekt anlegen lassen bei Flora Incognita und bei den NABU-Naturguckern genauso.
Okay,
aha. Also das ist dann nochmal unterschieden. Das ging aufgrund der Masse der Arten, müssen wir mit verschiedenen Meldeportalen arbeiten.
Aber geht es nur so oder könnte ich auch eine E-Mail schreiben, wenn ich...
Sie können uns auch eine E-Mail schreiben,
natürlich. Es soll ja noch Menschen geben, die tatsächlich noch nicht mit so digitalen Endgeräten
unterwegs sind. Auf unserer Webseite findet man ja auch die Verlinkung zu den Bildern und Arten nochmal, dass man nachschauen kann.
Bis 2029 läuft ja dieses Forschungsprojekt jetzt. Was erhoffen Sie sich denn rauszufinden oder näher zu erkennen? Oder was ist so das große Ziel aus Ihrer Sicht für das Projekt?
Ja, das große Ziel ist wirklich, die Trockenlebensräume, die wir haben, zu vernetzen, entsprechende Maßnahmen zu etablieren, sodass wir wirklich ein Netz in der Stadt haben, welches halt diesen außerstädtischen Lebensräumen auch dient und unterstützt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, so eine Art Anleitung für andere Städte zu schaffen. Wie kann ich denn Trockenlebensräume, wie kann ich denn ein biologisches Netz in meiner Stadt schaffen für die Trockenlebensräume? Was braucht es? Also das ist nochmal ein großes Ziel und auch Vorlage von unseren Fördermittelgebern, die sagen, wir wollen Übertragbarkeit für andere Städte. Ja.
Wenn wir sind ja jetzt hier ein Radiointerview, wenn jetzt Leute zuhören, wäre auch das, wo sie sich wünschen, dass das hängen bleibt aus diesem Gespräch? Oder was wäre sowas, was Sie, weiß ich nicht, an die Menschen in der Stadt nochmal kundtun wollen über dieses Thema, weil ja so manchmal der Transfer zwischen Wissenschaft und anderen Lebensrealitäten gar nicht so einfach ist, denke ich mir.
Ich glaube einfach, das Bewusstsein dafür auch zu fördern, das ist wichtig. Deswegen machen wir ja auch die Umweltbildung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn sich die Leute damit auseinandersetzen, dann sind sie eher bereit, das auch zu schützen oder weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das können wir mit dem Projekt schaffen oder zumindest ein Stück vorantreiben.
Ja, ich glaube, das ist auch zumindest unsere Botschaft. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Leute, beschäftigt euch mit den tollen Tieren und Pflanzen, die wir hier in der Stadt haben. Meldet sie uns, lernt dazu und habt Spaß an der Natur.